Flushing is a form of natural gas spilling, an alternative to oil, because the oil kept spilling, bringing jobs to small towns, so everybody's willing. People turn on the lights and the drill is making killing.
Water goes into the pipe into the ground. The pressure cranes fish 7,000 feet down. The cracks release the gas that powers your town. That will frack, yeah, totally frack.
But there's more in the water than just H2O. Toxic chemicals help to make the fluid flow. With names like benzene and formaldehyde, you better keep them far away from the water supply.
The drillers say the fishes are a mile below. The groundwater pumped into American homes. But don't tell it to the residents of Sublet Way, yo, that water's frack. We're talking benzene.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des AstroGeo-Podcast. Jetzt geht es gerade Schlag auf Schlag. Ich werde die Schlagzeilen kürzer vielleicht auch wieder ein bisschen runterfahren. Aber gerade hat sich es ergeben, dass ich eine neue Sendung aufnehmen kann, zusammen mit dem Lars Fischer. Hallo Lars.
Moin.
Es soll heute gehen um Fracking. Wir wollen uns mal den vielleicht etwas unbekannteren Details vom Fracking beschäftigen. Lars, du bist Redakteur bei spektrum.de und schon lange Blogger, bloggst für den Fischblog, bist eigentlich studierter Chemiker. Wie bist du eigentlich zu den geowissenschaftlichen Themen gekommen?
Das liegt ein bisschen in der Familie. Das Interesse an Gestein, Gesteinsformationen, Fossilien habe ich im Wesentlichen von meinem Vater und bin letztendlich auch immer dabei geblieben, weil ja, was vielleicht nicht so bekannt ist, dass weil die Geowissenschaften ja auch sehr viel mit Chemie zu tun haben, gerade Fossilien, Entstehung des Lebens und so weiter und so weiter und dann eben auch Kohlenwasserstoffe, alle sehr viel mit Chemie zu tun haben.
Und fast alles, was mit dem ihr da im Labor rumpanscht, kommt irgendwie aus der Erde, ne?
Ja, das ist dann der nächste Punkt, dass die Grundlage der Chemie die Petrochemie ist. Mhm.
Genau, damit wären wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Ja, beim Fracking, da gibt's ja sehr viele Aspekte, die schon seit einigen Jahren durch die Medien geistern. Es fing ja, oder diese Welle, die es eigentlich gegeben hat, fing an, oder der öffentliche Aufschrei fing an mit so einem Dokumentarfilm in USA, Gasland. Ich würde am Anfang sozusagen diese Hauptargumente gegen diese Technik kurz durchgehen, beziehungsweise erstmal erklären, was Fracken überhaupt ist. Vielleicht kannst du da ganz kurz anfangen. Also was wird da eigentlich gemacht?
Ja, Fracken ist im Grunde zuerst einmal eine ganz normale Kohlenwasserstoffbohrung. Mit dem kleinen Haken, dass man am Ende quasi nicht einfach ein Loch in die Formation bohrt, sondern in der Formation mehrere hundert oder tausend Meter horizontal bohrt, um eben die gesamte Formation zu erreichen. Das hat einfach den Sinn, dass wir hier über Formationen reden, in denen Kohlenwasserstoffe im Gestein gebunden sind. Das heißt, wenn man da ein Loch reinsticht, kommen die nicht einfach rausgesprudelt, wie bei normalen Ölquellen oder Gasquellen, sondern man muss das Gestein zerbrechen und das tut man normalerweise hydraulisch, indem man Wasser oder in diesem Fall Wasser mit Zusatzstoffen, mit Sand, mit Gelbildnern unter hohem Druck ins Bohrloch presst, so dass sich in der Gesteinsformation Klüfte bilden und durch diese Klüfte strömen dann die Kohlenwasserstoffe aus und man kann sie ernten. Das ist im Prinzip das Fracking.
Einer der Hauptkritikpunkte, ich habe schon gesagt, sind diese Fracking-Fluide, also was man neben dem, ich glaube, es sind so 90-95% Wasser, was man zusätzlich dann noch reingibt. Hältst du die für problematisch?
Jein. Auf der einen Seite stimmt das natürlich, dass die Konzentration dieser Chemikalien in dem Fracking-Fluid relativ gering ist. Der größte Anteil ist dann Sand, der ist harmlos. Auf der anderen Seite bin ich immer ein bisschen erstaunt, wie leicht die die Fördergesellschaften diese kleinen Mengen an Chemikalien dann doch nehmen, weil zum Beispiel auch Benzol als Biozid enthalten ist. Also, und Benzol ist krebserregend. Und wenn, auch wenn da nur 0,5% oder weniger drin sind, der Konsens ist, dass es keine untere Schwelle der Gefährlichkeit für krebserregende Chemikalien gibt. Insofern muss man sich da aus chemischer Hinsicht durchaus Sorgen machen, und was da teilweise Vorstandsvorsitzende von Förderunternehmen machen, die da demonstrativ ihre Förderflüssigkeit trinken, das ist bizarr.
Würdest du nicht machen?
Nein, ganz sicher nicht. Mit benzolhaltigen Flüssigkeiten ganz sicher nicht.
Genau, die nächste Frage wäre dann, was passiert eigentlich mit der Flüssigkeit? Also die wird in die Tiefe gepumpt. Ich habe mal nachgeschaut, das sind ja sozusagen Schieferformationen, also relativ dicht zusammengepresste, ist ein Schiefergestein. Das liegt in Deutschland so zwischen 1 und 5 Kilometer tief. Das heißt, wir befinden uns eigentlich weit unterm Grundwasser. Also eigentlich müsste man sich ja keine Sorgen machen, ne, dass es das Grundwasser betreffen könnte.
Ja und nein. Man muss natürlich erstmal, wenn man das Bohrloch bohrt, durch das Grundwasser durchbohren. Die Bohrlöcher werden zwar mit Zement nachher verkapselt, aber es ist oft nicht klar und natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, wie dicht diese Zementhülle ist, vor allem, weil dann ja während des Frackings hoher Druck drauf gegeben wird. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, was in der Diskussion immer wieder gesagt wird, was möglicherweise aber eher ein etwas geringeres Problem ist, dass die Frackingflüssigkeit durch Klüfte von unten ins Grundwasser aufsteigen kann. Und das dritte, was ich für die größte Gefahr halte, ist, dass das Fracking-Fluid und die dazugehörigen Wässer, die ja dann auch durch den Schacht nach oben kommen, dass die dann einfach an der Oberfläche in Oberflächenwässer gelangen oder von oben ins Grundwasser gelangen, wenn sie nicht vernünftig entsorgt werden, oder wenn sie tatsächlich mit krimineller Energie irgendwo verklappt werden. Also da gibt es durchaus eine Grundwassergefährdung.
Das war, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt. Da gab es ja so letztes Jahr so eine Studie vom Umweltbundesamt, wo es auf, ich glaube, über 400 Seiten das mal sich alles angeguckt wurde. Und gerade diese Wirkpfade, also da, von dem du gerade gesprochen hast, das Umweltbundesamt nennt die Wirkpfade, also sozusagen, wo überall belastetes Wasser, in welcher Art auch immer, mit Oberflächengewässer oder mit dem Grundwasser interagieren kann. Also da gibt es einfach sehr viele Punkte, ne, wo das...
Ja, was mich jetzt natürlich interessieren würde, und das ist dein Ressort, die Frage tatsächlich nach den unterirdischen Klüften. Wie real ist das aus der Sicht eines Geologen?
Du meinst, dass Klüfte an die Erdoberfläche wieder gehen?
Dass quasi während des Frackens das Fracking-Fluid aus der gasführenden Schicht durch Klüfte und Verwerfungen ins Grundwasser tatsächlich aufsteigt.
Na, ich würde sagen, ganz abwegig ist es nicht, ne? Es gibt ja sowas wie Thermalwasserbrunnen in Deutschland, also einfach, oder auch Zonen, wo Thermalwasser aus mehreren Kilometern Tiefe natürlicherweise aufsteigt. Also es gibt da Verbindungen. Es gibt ja auch gerade bei so tiefem Grundwasser, wo der Auflassdruck relativ hoch ist, gibt es auch oft artesisch gespanntes Wasser. Also wenn man reinbohrt, kommt das Wasser hoch an die Erdoberfläche von selbst, ohne dass man das hochpumpen muss. Und die Frage ist, wo kommt das Wasser hoch? Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man da die Fracking-Flüssigkeit runterpresst und irgendwo im Umfeld eine Störung ist, die man übersehen hat, die einigermaßen weit hoch und vielleicht an die Erdoberfläche reicht, die ist vielleicht gar nicht sonderlich hoch. Ne? Ist jetzt reine Spekulation, aber das hängt natürlich stark von der lokalen Geologie dann ab. Die andere Frage ist, die größte Schwachstelle einer solchen Bohrung auf dem Weg aus der Tiefe in oberflächennahe Regionen ist die Bohrung selbst. Also so ein Bohrvorhaben ist halt relativ gewalttätig. Da wird Gestein zertrümmert und dann wird ja so ein Bohr abgesenkt. das dann außen noch zementiert wird, dass es wirklich dicht ist. Aber inwiefern dieser Zement dann gut abschließt mit dem Gestein, was da noch steht, das ist so die Frage. Und das hat, glaube ich, auch das Umweltbundesamt da kritisiert, dass man das zwar versuchen kann, richtig zu machen, technisch richtig zu machen, aber die Frage ist, ob es immer gelingt, das so dicht zu machen. Ja.
Das Umweltbundesamt hat dann wohl auch empfohlen, die Fragen zumindest noch weiter zu prüfen, bevor man Fracking zulässt.
Genau, ja. Also ich habe auch mit, das ist aber so ein kritischer Punkt beim Fracking. Lässt man das jetzt zu oder probiert man einfach aus? Also ich habe da auch Interviews gemacht mit Leuten von Bergämtern und mit Geologen, die sagen, ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist eine neue Technik, die machen, nutzen wir nicht, weil sie uns zu riskant erscheint. Weil wenn man sie nicht ausprobiert hat im großen Maße, dann hat man auch keine Information darüber, ob sie wirklich riskant ist. Das ist so ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Ja.
Also im Grunde ist die Frage nicht, ob man Fracken will oder nicht, sondern die Frage ist letztendlich, wie stellt man die Regulierung ein, welche Vorschriften erlässt man, dass Fracking eben stattfinden kann, aber die Risiken vorher möglichst gut geprüft werden und möglichst genau ausgeschlossen werden.
Genau. Muss ja auch dazu sagen, die Technik ist eigentlich in Deutschland gar nicht ganz neu. Also es gab schon Versuche damit, aber es ist immer noch mal was anderes, dass in großem Maße, wie du es anfänglich erklärt hattest, halt auch mit sehr vielen Bohrungen, sehr viel mehr Bohrungen durchzuführen und das Gestein einfach großflächig zu perforieren.
Ja, das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, weil man bei einer Geothermiebohrung, da erzeugt man ja auch durch Fracking Gänge unter der Erde, in denen das Wasser die Erdwärme aufnehmen kann. Aber das ist eine Bohrung oder in dem Fall zwei Bohrungen. Beim Fracking, da würde man ja konkret, wenn man eine Formation über mehrere Quadratkilometer hat, dann würde man ja wirklich alle 2 bis 3 Kilometer tatsächlich neue Löcher bohren müssen, um die gesamte Formation auch zu erreichen. Das heißt, wir reden nicht über ein Loch pro Formation, sondern möglicherweise über mehrere Dutzend oder mehrere Hundert mit dem entsprechend gesteigerten Risiko.
Genau, man sieht es auch in der Geothermie, also in der oberflächennahen Geothermie, das sind ja so Bohrungen, wo die Bohrungen, die sind so 100 Meter tief, die sind ja in Deutschland schon relativ verbreitet, da gibt es einige 10.000, einige 100.000 Bohrungen, soweit ich weiß. Und auch da funktioniert es ja nicht immer, also auch da versucht man das Grundwasser sozusagen zu schützen vor Einflüssen von der Erdoberfläche, dass da nicht einfach Wasser reinsickert, wo irgendwas drin ist. Aber da gibt es auch einige Fälle, wo das halt schiefgelaufen ist. Ja, wir haben jetzt über das Fracking-Fluid geredet. Kannst du was über das Lagerstättenwasser sagen? Also das Wasser, was in der Lagerstätte drin ist, was ja auch wieder hochgepumpt werden muss. Ist das auch unangenehm, was da so drin steckt?
Manchmal ja. Also die Zusammensetzung des Lagerstättenwassers hängt natürlich von der Lagerstätte ab. Es gibt Lagerstätten, bei denen kommt nur Salzwasser hoch letztendlich. Zum Beispiel habe ich neulich in einem größeren Magazin einen Bericht gelesen, in dem tatsächlich jemand interviewt wird, der dieses Wasser entsorgt und der sagt dann, naja, bei einigen Tanks, da geht man hin und das riecht dann nach Meer. Ja, weil es einfach nur Salzwasser
ist. Sehr romantisch.
Ja. Und weil es einfach nur Salzwasser ist, und wenn es einfach nur Salzwasser ist, dann kann man das ja zur Not auch stark verdünnt tatsächlich in einen Fluss kippen. Und Natriumchlorid ist harmlos. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Grubenwässer, die zum Beispiel dann einen Anteil Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Schwefelwasserstoff enthalten, was dann auch teilweise gefährlich und gesundheitsschädlich ist. Dann natürlich auch Salze, die nicht ganz so harmlos sind wie Natriumchlorid, also Schwermetallsalze oder Salze von radioaktiven Elementen. Und da stellt sich dann doch ein gewisses Entsorgungsproblem, weil es ja um viel Wasser geht. Es ist nicht so, dass man da jetzt einen Tanklaster voll hat, sondern wir reden über Dutzende Tanklaster voll.
Ich habe gelesen, 60% der Fracking-Fluide wird zurückgefördert und dann halt noch ein bisschen mehr Lagerstättenwasser auch noch. Und das können zwischen 100 und 3000 Kubikmeter sein. Und in so Tanklastwagen, das sind zwischen 2 und 60 Tanklastwagen voll. Das ist schon eine Menge pro Bohrung. Ja,
ja. Und dann ist natürlich auch der Punkt, das muss irgendwie transportiert werden, ne? Und irgendwie entsorgt werden. Und die Grubenwässer, die verschmutzten Grubenwässer und das verschmutzte Fracking-Fluid, wenn das dann tatsächlich solche problematischen Elemente enthält, dann wird die Entsorgung teuer. Hm.
Ja, ich meine, wie entsorgt man sowas, ne? Also da gibt's ja theoretisch die Möglichkeit, das irgendwie eine Kläranlage zu geben, ist, glaube ich, aber viel zu teuer bei den Mengen. Also das rechnet ja, sich kaum.
Auf der anderen Seite, hohe Schwermetallgehalte, hohe Salzgehalte zerschießen ja auch die biologischen Klärstufen. Das heißt, die problematischsten dieser Wässer kann man so gar nicht klären, meines Erachtens. Hm.
Die werden dann überwiegend wieder verpresst, ne? Also auch wieder irgendwo in die Erde gedrückt.
Genau, in leere Lagerstätten, in leere Kohlenwasserstoffspeicher, was im Grunde ja auch eine relativ vernünftige Alternative ist. Sie kommen ja aus der Erde, dann gehen sie halt zurück in eine andere Formation.
Das geologische Verursacherprinzip sozusagen.
Ja, genau. Mit dem kleinen Haken natürlich, dass wir wissen, wenn man Wasser, große Mengen Wasser in leere Lagerstätten presst, dann aktiviert man natürlich Verwerfungen und Störungen. Das heißt, es können Erdbeben auftreten, es treten Erdbeben auch auf und offensichtlich dann auch stärkere Schäden anrichten.
Genau, die Erdbebenthematik, die habe ich ja erst im letzten Podcast behandelt. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch nach wie vor schwer einzuschätzen. Also beim Fracking selbst gibt es einen Fall aus England, in Blackpool, Nordengland. Das war aber nur so eine ganz schwache Erschütterung, die gerade so spürbar war, die jetzt auch kein hohes Schadenpotenzial hat. Aber es gibt gerade ein aktuelles Paper in Geology, in dem Journal Geology, wo es um gerade solche Abwasserverpressung gibt, und da sind auch richtig schwere Erdbeben auch aufgetreten in den USA. Also
ein weiterer Aspekt, den man vielleicht nicht vernachlässigen sollte, ist auch die Frage, was passiert mit den Störungen, die so reaktiviert werden. Beim Thema Kohlendioxidverpressung, das ja jetzt auch erforscht wird, da hat sich gezeigt, und da haben Forscher eben modelliert und herausgefunden, dass die Störungen dadurch nicht nur reaktiviert werden, sondern dass sich durch die Erdbeben eben auch dann wieder Wege zur Oberfläche bilden können. In dem Fall wäre das dann Kohlendioxid, das da aufsteigen würde, oder eben in unserem Fall besteht dann tatsächlich die Gefahr, dass das verpresste Wasser wieder hochkommt. Das ist dann eben auch wieder ein bisschen auf dem Level, wie kommt das Fracking-Fluid dann ins Grundwasser. Allerdings reden wir hier natürlich von wesentlich mehr Wasser, wesentlich höheren Drücken und wesentlich längeren Zeiträumen. Insofern denke ich, dass man das nicht völlig vernachlässigen darf.
Ein weiterer Aspekt, ich auch ganz spannend finde, jetzt hast du gerade von Kohlendioxidverpressung gesprochen. Ist ja die Frage, ist der Untergrund überhaupt unbegrenzt und gibt es jetzt für diese ganzen Nutzungsarten des Untergrunds genug Platz? Also
du meinst genug Löcher zum Verpressen?
Nö, gibt es da unten genug Platz? Also wenn du irgendwo Kohlendioxid verpresst hast, das ist ja so eine Art Endlagerung eigentlich von CO2, also man will das auch wirklich über geologische Zeiträume nach Möglichkeit da unten behalten, kann man nicht hergehen und darüber das Gestein großflächig zerklüften. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich.
Ja.
Und die Frage, ob es da Konflikte gibt. Die Geothermie macht ja sowas Ähnliches. Die wollen auch das Gestein zerklüften und auch an möglichst vielen Orten in Deutschland, damit man irgendwie die Energieversorgung kohlenstofffreier gestalten kann. Das läuft so ein bisschen gegeneinander. Ich glaube, das ist auch noch nicht gelöst so richtig.
Also du meinst, das kollidiert dann irgendwann?
Es kann kollidieren. Also es ist eine sehr schwierige Frage, ob das kollidiert. Da gibt es ein paar Veröffentlichungen, oder da laufen gerade Studien, die noch nicht veröffentlicht sind. Das hängt davon ab, wie diese einzelnen Techniken in Zukunft eingesetzt werden. Also ein anderer Aspekt sind zum Beispiel tiefe Druckluftspeicher. Das ist auch eine Idee, Energie im Untergrund zu speichern, so für den Hochlastbetrieb, wenn man schnell irgendwie eine Turbine antreiben muss, um das Stromnetz zu stabilisieren, dass man dann diese Luft wieder aus dem Untergrund holt. All das braucht halt irgendwie Kavernen oder Hohlräume, die natürlich gebaut werden müssen und die Platz brauchen.
Und an der Oberfläche würden solche Unternehmungen ja auch Platz in Anspruch nehmen. Das heißt, man hat natürlich zum Beispiel unter einer Stadt wie Heidelberg jetzt bestimmt interessante Formationen, in die man irgendwas reinpressen kann. Aber wenn man dazu auf dem Marktplatz dann so einen Bohrturm errichten muss, da werden die Leute auch nicht begeistert sein. Das heißt, es geht nicht nur um die Formationen im Untergrund, sondern auch um die Flächen an der Oberfläche, die man da zuerst mal haben muss.
Wobei es heißt, dieses Platzproblem ist eigentlich keins. Ne? Also diese Felder, die man in den USA sehr viel sieht, wo einfach ein Bohrturm neben dem nächsten steht, das soll es ja hier, würde es in Mitteleuropa nicht geben, weil man heute einfach viel besser auch die Bohrungen so vertikal und dann auch horizontal ablenken kann in alle möglichen Richtungen. Also im Idealfall ist da eine große Bohrung und dann wird in alle Richtungen abgelenkt, wo man sonst nochmal Einzelbohrungen hätte niederbringen müssen. Ich weiß nicht, inwiefern das Fiktion ist oder inwiefern das realistisch ist, dass man...
Da ist natürlich auch die Frage, kann man von einer Bohrung, sagen wir, CO2 verpressen, Grubenwasser verpressen, dann nebenan noch einen Druckgasspeicher bauen, keine Ahnung, all das mit einer Bohrung. Und dann natürlich eben die Frage, beeinflussen die sich gegenseitig? Ich würde schon sagen, wenn sich dann herausstellt, dass man zwischen diesen verschiedenen Nutzungsarten so eine Art Sicherheitsabstand braucht, so einen geologischen Puffer, dass man dann für jede Nutzungsart dann doch eine neue Bohrung braucht. Also ganz würde ich das Platzproblem jetzt nicht ignorieren, weil wir ja auch hier in den USA sind natürlich Platz ohne Ende und in der Wüste Gobi auch, aber im dicht besiedelten Mitteleuropa, da kann es meines Erachtens schon zu Kollisionen kommen. Hm.
Du hast auch gerade eigentlich was Wichtiges gesagt, weil die diese Platzproblematik, also man kann viel nebeneinander machen. Ein Grundproblem eigentlich von Bergbau und Geologie ist dieser Bergmannspruch vor der Schippe, es ist duster, also man weiß nicht, was in der Tiefe passiert. Und gerade ob diese Verrohrung jetzt in der Tiefe wirklich sicher ist oder auch zwischen verschiedenen Speichern und Fracking-Bereichen, ob da das, was man da gebaut hat, also was man da gebohrt hat und wieder verfüllt hat und abgedichtet hat, ob das wirklich dicht ist, das weiß man halt nicht. Ne? Also da sollte man ja eigentlich auf Nummer sicher gehen und einfach sagen, wir machen hier nur das und in einem bestimmten Umkreis sollte man da nicht reinbohren. Gerade wenn es so, um sowas geht wie große CO2-Speicher.
Ja.
Genau. Ja, nochmal zum Wasser. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ja das Wasser, das braucht man erstmal. Also pro Bohrung muss eine gewisse Menge Wasser einfach erstmal bereitgestellt werden. Und das ist schon irgendwie eine neue Qualität auch der Gewinnung von Energierohstoffen, finde ich. Also dass diese Menge an Wasser, die man braucht, immer mehr zunimmt.
Ja, die Menge an Wasser nimmt zu, die Menge an Energie nimmt zu. Aber das haben wir ja schon bei den Teersanden gesehen. Die Teersande, die brauchen ja sogar noch ein ganzes Stück mehr Wasser als Fracking. Weil man da wirklich jedes Gramm Kohlenwasserstoff tatsächlich mit der vierfachen Menge Wasser aufbereiten muss oder so. Das hängt dann, denke ich, auch sehr von den lokalen Gegebenheiten ab, wie groß dieses Problem wird. Das, wenn man im mittleren Westen der USA zum Beispiel dann tatsächlich auf genutzte Grundwasserleiter zurückgreifen muss, um zu fracken, dann sind diese Wassermengen natürlich ein ganz reales Problem, weil man dann Konkurrenz zu den lokalen Bauern und zu anderen Wassernutzern steht. Auf der anderen Seite, in relativ wasserreichen Gegenden, zum Beispiel Mitteleuropa, wenn relativ viel Flusswasser zur Verfügung steht, Da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Konflikte nicht auftreten. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel, also wie gut das Wasser sein muss, wie frisch das Wasser sein muss, ob das aus dem Wasserhahn kommt oder ob man einfach mal aufbereitetes Flusswasser nehmen kann. Da sehe ich aber gerade hier in Mitteleuropa eher die Frage mit Transport und Entsorgung als wirklich problematisch, als die Frage, woher das Wasser kommt.
Genau, aber global ist es, glaube ich, schon ein großes
Ja,
Problem. Also,
global ist das die zentrale Frage der Energiegewinnung.
genau. Es gibt jetzt gab jetzt gerade erst den neuen World Energy Outlook von der Internationalen Energieagentur. Das ist ja so eine Art Lobbyorganisation der großen Energiekonzerne, die auch immer sehr optimistische Prognosen, was die Gewinnung von Energierohstoffen angeht, anstellen. Die sagen ja auch, dass also Schiefergasgewinnung in den USA eigentlich bis 2035 stark ansteigen wird und die USA unabhängig werden von nicht nur unabhängig werden von Importen, sondern sogar Nettoexporteur werden. Alles sehr positiv, aber ganz am Ende kommt ein Punkt, dass die Wasserintensität der Energieerzeugung definitiv zunimmt und bis 2035 um 85% nochmal zunehmen wird. Also das sind schon sehr große Mengen. Und dann halt auch ein großer Teil dieses Wassers einfach nicht wieder eingeleitet werden kann in den Wasserkreislauf, sondern einfach entsorgt werden muss.
Ja, das wird auf jeden Fall zu Konflikten führen.
Ja, in diese Richtung sind denn die Reserven und Ressourcen, die so angenommen werden, hältst du die für realistisch?
Naja, wo wir gerade bei der Energieagentur waren, die Energieagentur hat ja nun die Neigung, alles zu glauben, was die Förderer erzählen, gerade im Erdölbereich, wo ja jeder weiß, dass gerade die OPEC-Länder ihre Förderquoten nach den Reserven bemessen und entsprechend ihre Reserven massiv überschätzen teilweise. Das schluckt die Agentur so einfach und im Moment denke ich nicht, dass das bei den Gasreserven anders läuft. Die werden einfach die Projektionen von den Herstellern übernehmen, weitgehend. Und wie glaubwürdig, inwieweit diese Projektionen überhaupt möglich sind, das halte ich für durchaus fragwürdig.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Ressourcen und Reserven, ne? Also Ressourcen,
Ist
die
die
ist
Gesamtmenge,
die
meine ich
Gesamtmenge
jetzt.
aller theoretisch technisch förderbaren Rohstoffe
Ja.
und die Reserven. Das ist jetzt habe ich es
Die
gerade.
Reserven sind, glaube ich, die ökonomisch
Die genau,
förderbaren,
die
ja.
ökonomisch förderbaren. Also das, was man bei heutigen Gaspreis zum Beispiel aus dem Boden holen könnte und dabei noch Gewinn macht.
Ja, aber die beiden korrelieren natürlich. Soweit ich weiß, gibt die OPEC beim Öl hauptsächlich Reserven an. Also das, was man tatsächlich rausziehen kann. Wie das beim Gas ist, weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich müsste es da ähnlich sein.
Beim Schiefergas war wohl, es gibt ja noch ein zweites Paper von der, oder so eine Studie von der EWG, ich habe mir gerade nur das Kürzel aufgeschrieben, ne? Also diese Peak Oil Befürworter um eine Gruppe von, na, es ist aus diesem Club of Rome, Grenze des
Ja.
Wachstumskreis. Und die werfen der Energieagentur gerade das vor, dass sie da die Ressourcen annehmen beim Schiefergas und nicht die Reserven. Also dass da im großen Stil überschätzt wird.
Ja, da gibt es natürlich diese schöne und zum Teil sicher auch richtige Theorie vom, ja, von der ökonomischen Progression praktisch, dass je teurer das Gas wird, desto mehr Ressourcen werden quasi zu Reserven, also werden ökonomisch förderbar. Es ist schon so, dass das, was heute noch nicht ökonomisch förderbar ist, ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich erreichbar ist. Man
Also
weiß
ab einem
halt
bestimmten Preis,
ab einem
Weltmarktpreis.
bestimmten Preis und dieser Preis wird natürlich ab einer bestimmten Knappheit auch erreicht. Insofern kann man durchaus argumentieren, dass das, was technisch förderbar ist, auch gefördert wird, irgendwann mal. Damit hat man natürlich aber die ökonomische Seite einerseits für die Produzenten und andererseits volkswirtschaftlich natürlich noch nicht erfasst.
Ich meine, real ist es natürlich so, wenn man sich also gerade an der Erdölförderung kann man das eigentlich ganz gut festmachen. Da hat man ja, als man im 19. Jahrhundert im größeren Stil angefangen hat, Erdöl zu fördern, erstmal an Land relativ viel abgeklappert, erstmal die oberflächennahen Vorkommen, dann gelernt, immer tiefer zu bohren, was sich am Anfang gar nicht gelohnt hätte. Und gerade im Laufe des Zweiten Weltkriegs war es in Europa relativ schwierig, also gerade für Deutschland, was eingekreist war, noch Erdöl zu fördern. Und die haben ja auch richtig schon in den 30er Jahren sehr viel Geld in Forschung gesteckt, aber es hat halt nicht wirklich gefruchtet. Und erst in den 50er und 60er Jahren, wo die Offshore-Technik weiterentwickelt wurde durch den steigenden Ölpreis und auch die Zeit, die verstrichen ist vielleicht, ist dann sozusagen eine neue, schwerer förderbare Art von Öl verfügbar gewesen. Ne? Und das ist natürlich, geht heute auch immer weiter. Also heute geht man in arktische Gebiete oder in die Tiefsee und das ist natürlich beim Gas gibt es diese Entwicklung schon genauso.
Ja, also in der Summe würde ich auch sagen, es wäre wahrscheinlich zu pessimistisch, die reinen Reserven anzusetzen. Man weiß natürlich auf der anderen Seite, und das scheint mir der reale Kritikpunkt zu sein, auf welcher Basis die Reserven und Ressourcen dann tatsächlich berechnet werden. Werden die quasi auf der Basis geologischer Abschätzungen berechnet oder werden die, was ich für gefährlich halten würde, auf der Basis aktueller Fördermengen bei den neuesten und besten Quellen berechnet? Und da scheinen mir große Fragezeichen zu sein, inwieweit man die aktuellen Schätzungen und vor allem die Schätzungen vom Anfang der Exploration auf die gesamten Formationen, die sich ja über hunderte Meilen dann erstrecken, ausdehnen kann. Also da scheint mir die größere Unsicherheit zu sein.
Aber in den USA ist ja jetzt schon sehr viel gebohrt worden. Also eigentlich müssten die ja schon gut Bescheid wissen jetzt, was da unten wirklich ist.
Ja, aber die Frage ist natürlich, sagen die alle die Wahrheit? Und da muss ich sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt einen lauter werdenden Chor von Stimmen, die tatsächlich sagen, diese Reserven sind überschätzt. Einerseits aus überschäumendem Optimismus, aus falschen Berechnungen, aber dann eben auch teilweise bewusst, um eben Wagniskapital für solche Bohrungen zu kriegen.
Also Wagniskapital heißt erstmal die Anfangsinvestitionen, die nötig sind, bevor das Ding was abwirft,
genau.
Anzuziehen.
Man muss ja, die Bohrungen sind ja auch teuer. Es gibt ja in diesen Regionen teilweise die Infrastruktur einfach nicht für solche Operationen. Dann sind inzwischen teilweise Bohrtürme knapp und entsprechend teuer. Das heißt, überhaupt erstmal eine Bohrung niederzubringen, bis sie produziert, kostet ja. Und das ist ja, so wie ich das verstehe, nicht so wie bei der Ölbohrung, dass da tatsächlich gigantische Konzerne mit ihren Ressourcen hinterstehen, die dann 30 Jahre planen, sondern teilweise relativ kleine Förderer, die dann das Kapital nicht haben und dann offensichtlich auch ja, relativ schnell viel externes Geld brauchen, um im Geschäft zu bleiben. Und vor allem auch permanent im Geschäft zu bleiben. Denn, wie gesagt, man muss ja nicht nur eine Quelle bohren, sondern um ein Feld zu fördern, muss man ja die ganze Zeit im Abstand von mehreren Kilometern dann neue Löcher bohren und dazu braucht man eben immer frisches Kapital. Und da ist natürlich der Anreiz, da zu übertreiben.
Das ist jetzt irgendwie, klingt das so, als würde das besonders in USA gut funktionieren, wo es ja auch einen noch recht potenten Finanzsektor gibt. Wenn man jetzt mal den Blick weiter schweifen lässt, es gibt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften so eine Statistik über die vermuteten, also die Reserven. Nein, Ressourcen, Erdgas, Schiefergas, Ressourcen weltweit. Und da sieht man, dass die in den USA zwar die größte Menge liegt, aber dass es schon eine breite Verteilung weltweit ist. Also in China gibt es auch relativ viel, in Argentinien, in Australien. Meinst du, dass dieser Boom aus den USA irgendwie noch weiter um sich greift? Also gerade den Chinesen ist es ja zuzutrauen, ne, dass sie da auch rangehen.
Ja, ich denke, viele Länder und viele Regionen werden sich natürlich erstmal die Erfahrungen in den USA angucken, weil es ist ja unstrittig, dass es bei der Finanzierung des Gasbooms in den USA eine gewisse Blase gibt, dass da also sehr, sehr viel Geld reingeht, das teilweise wohl nicht den gewünschten Ertrag bringt. Und ich denke, viele Regionen, viele Regierungen werden sich erstmal angucken, wie das so läuft für die nächsten 5 Jahre. Und dann aber daran gehen. Das glaube ich schon. Ich meine, das ist viel zu verlockend. Das wäre ja auch bekloppt, diese Schätze nicht zu heben. Das können wir uns nicht erlauben und das können sich die Chinesen nicht erlauben. Kann sich eigentlich beim derzeitigen Stand der Technik niemand erlauben, den Kram im Boden zu lassen.
Also gerade sowas wie Erdöl und Erdgas, ne, da gibt es eigentlich keine Alternative gerade, wenn man die Welt so weiterlaufen lassen will, wie sie ist.
Das ist natürlich der Punkt. Also man kann natürlich eine große Energiewende fahren. Eigentlich müsste man das. Klimatisch gesehen, vom Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre, müsste man sagen, lasst den Scheiß um Gottes Willen da unten liegen, weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, das loszuwerden. Auf der anderen Seite haben wir einfach eine Ökonomie, die erstens darauf basiert, dass wir weiter expandieren und die entsprechende Energie haben. Und die Energie, die unsere Expansion antreibt, das sind nach wie vor Kohlenwasserstoffe.
Das ist so ein internes Dilemma irgendwie, ne? Da kommt man nicht raus. Es sei denn, es hat jemand eine tolle Idee.
Ja, wir haben eine freie Wirtschaft und die Anreize der freien Wirtschaft gehen in die Richtung, die Kohlenwasserstoffe alle zu fördern und zu verbrennen, weil das die höchste Energiedichte ist, die wertvollsten Verbindungen und so weiter und so weiter. Der Markt, so wie er ist, belohnt Verzicht nicht. Man kann natürlich sagen, dass die Geologie, also das Klimasystem, den Verbrauch an irgendeinem Punkt der Zukunft sehr hart bestrafen wird. Aber das kann der Markt jetzt natürlich nicht einpreisen. Und solange wir einen Energiemarkt haben, das heißt, dass die wesentlichen Anreize aus dem Markt kommen, aus der Marktwirtschaft kommen, aus dem Wachstum kommen, wird man natürlich diese Verfahren weiter einsetzen und die Kohlenwasserstoffe weiter fördern.
Auf der anderen Seite gibt es ja starke Gegenwehr so aus der Zivilgesellschaft, gerade was Fracking angeht. Gerade in Deutschland, ich habe auch den Eindruck, in den USA gibt es zwar mittlerweile auch starke Bürgerbewegungen, aber gerade hier ist die Debatte schon sehr hysterisch irgendwie, ne? Und halt auch so sehr punktuell auf bestimmte Aspekte, die vielleicht gar nicht unbedingt die wesentlichen sind.
Ja, der Hintergrund scheint mir allerdings genau das zu sein, was ich eben gesagt habe, nämlich dass viele Leute eben spüren oder wissen, dass diese Förderung teilweise einfach vom Markt getrieben, vom Markt gefördert ist, dass der Markt da potenziell die Vernunft schlägt und dass das der eigentliche Hintergrund ist, dass sich die meisten Leute völlig zu Recht natürlich diesen Marktkräften ausgeliefert fühlen und ja, dann möglicherweise auch Risiken sehen, wo objektiv keine sind. Aber das Grundproblem ist eben, dass viele Leute den Eindruck haben, dass diese Förderung nicht vernünftig ist, sondern einfach marktgetrieben auf Teufel komm raus und die Gesellschaft bleibt, wie das ja so häufig passiert ist, auf den Folgen sitzen. Das scheint mir eine sehr ja, eine ein ganz reelles Problem zu sein, auch wenn.
Ja, das ist eine realistische Angst, ja, eigentlich, ne? Mhm.
Auch wenn einige Argumente, wie du sagst, halt Quatsch sind.
Ja, nur der Gedanke, den ich dahinter hatte, ist so, ob es jetzt speziell in der deutschen Diskussion eigentlich noch möglich ist, so auf, sagen wir mal, auf naturwissenschaftlichem Niveau solche Probleme, die ja eine nationale Auswirkungen haben, zu diskutieren. Also gerade was die Endlagerung angeht von atomaren Abfällen, habe ich den Eindruck, da ging es eigentlich noch nie um die geologische Realität. Und hier beim Fracking ist das ein Stück weit schon auch so.
Ja, also das stimmt schon. Die Diskussion ist in vielen Punkten irrational und von Angst und Unwissenheit getrieben. Aber der Punkt ist natürlich, es geht auch im Kern nicht um die Geologie, meines Erachtens. Ne? Es geht um Politik. Es geht um die Frage, wer bestimmt eigentlich, was gemacht wird und warum. Man muss ja auch sagen, dass gerade bei der Endlagerungsdebatte ja nicht nur von Seiten der Atomkraftgegner unredlich argumentiert wird und wurde, sondern wie wir zum Beispiel an Asse 2 sehen, dass da auch und gerade die Versorger und diejenigen, die das machen wollen, die Geologie überhaupt nicht auf der Rechnung hatten oder nur im sehr geringen Maße. Also es ist schon eine politische Diskussion und eben nicht nur eine geologische Diskussion.
Peter Altmaier hat jetzt so eine Art, so, sie haben ja so einen Gesetzentwurf gemacht, wo es einen nicht wirklich ein Moratorium gab, aber zumindest Wasserschutzgebiete sollen jetzt mal ausgenommen werden. Aber es klingt schon so, dass es einigermaßen industriefreundliche Linie ist, die da gefahren wird, oder?
Also mein Eindruck, natürlich vorbehaltlich, dass ich die entsprechenden Gesetze nicht im Detail kenne. Mein Eindruck ist, dass Altmaier grundsätzlich sagt, Fracking soll möglich sein, aber im bestimmten Rahmen, zum Beispiel Wasserschutzgebiete ausgenommen, was richtig ist und natürlich ist auch. Und es gibt ja entsprechende Vorschriften zu Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das ist natürlich aus Sicht der absoluten Fracking-Gegner industriefreundlich, insofern dass Fracking nicht total verboten wird. Aber da sehe ich dann auch so ein bisschen das Problem, generell Kernkraftgegner und Umweltbewegung und Gentechnikgegner, dass da in breiten Kreisen alles, was kein totales Verbot ist, zu industriefreundlich ist und so realistisch, so, das ist völlig unrealistisch. So kann man ja kein Land betreiben, so kann man keine Gesellschaft betreiben. Also, ja, ich bin nach dem, was ich darüber gehört habe, eigentlich positiv überrascht, dass da doch offensichtlich relativ starke Auflagen gemacht wurden. Und starke Auflagen bedeuten natürlich auch höhere Kosten. Und höhere Kosten bedeuten dann wieder, dass auch viele Sachen nicht gemacht werden.
Oder die Frage, dass es sich am Ende vielleicht wirklich gar nicht lohnt, wenn es sowieso schon ein bisschen fraglich ist.
Ja, das wäre dann der nächste Punkt. Und dann, was du gesagt hast, mit dem Rest der Welt, der ja auch Schiefergas hat, ist es natürlich im Rahmen des Möglichen, dass die Prospektion einfach woanders hin ausweicht, dass das in Deutschland dann weil die Regulation, weil die Umweltgesetze und die Flächenverhältnisse alles so teuer machen, dass das sich dann hier einfach nicht lohnt und dass die Leute dann gleich lieber in der inneren Mongolei bohren.
Genau, was ja die meisten hierzulande auch freuen würde, eher.
Ja, das wäre gut für uns und nicht ganz so gut für die innere Mongolei.
Genau. Ja, das war ein Grundproblem generell dieser Rohstoffdebatte, dass man irgendwie immer es den Bedarf hat, aber nicht unbedingt einsieht, auch die Folgen selber zu tragen.
Ja, wenn Gas oder generell Energie ab irgendeinem Punkt wirklich teuer wird, dann wird sich die Stimmung hier natürlich auch drehen. Ja, und wenn die Leute tatsächlich sehen, Sagen wir, Fracking würde den Gaspreis hier um so und so viel Prozent senken, dann wird die Zustimmung ansteigen. Im Moment ist die Diskussion ja eher abstrakt. Die Leute haben ja Angst vor den negativen Folgen. Ja, aber man hat natürlich eine relativ klare Schmerzgrenze. Und diese Schmerzgrenze ist, wenn die Heizung zu teuer wird, wenn das Benzin zu teuer wird. Also ich würde nicht sagen, dass hier in Deutschland nie gefrackt wird. Vielleicht dauert es einfach ein bisschen länger.
Genau. Ja, ich würde sagen, haben wir es abgegrast. Fällt dir noch irgendwas ein?
Nein, nicht wirklich.
Okay, dann schönen Dank.
Ja, ganz meinerseits. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn erzählt.
Das werden wir sehen. Die Geschichte wird über uns richten. Oder die Kommentatoren eher.
Ich hoffe doch.
Ja, genau. Dann, das sind wir als Blogger ja auch gewohnt.
Ja, wir haben ein dickes Fell.
Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.